13 Uhr, Chemnitzer Linux-Tage 2023. Ein voller Saal, wunderbar. Wie bei einer Boygroup, also das reicht noch nicht ganz, also da fehlen noch zwei. Oder? Okay, dann mal viel Spaß.
Danke. Ja, Suji, hol dir schnell das Mikro. Ja, herzlich willkommen. Wir möchten euch heute ein bisschen was darüber erzählen, warum wir es für eine ausgesprochen dumme Idee halten, in der IT zu arbeiten. Und warum wir es trotzdem tun. Meine Eingangsfrage.
Noch nach dir.
Wer von euch arbeitet in der IT? Hand hoch. Und wer bereut es schon? Oh, doch so viele.
Was ist mit dem Rest?
Okay. Wir wollen mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen, Ecken. Na gut, wir machen so ein bisschen was Ähnliches. Ich bin 41 Jahre verheiratet, ein Kind, mag Open Source Software, Linux, Freiwillige Feuerwehr. Gelernt habe ich mal Fachinformatiker für Systemintegration in einem kleinen Systemhaus. Damals war das noch so, man hat Geld damit verdient, indem man für die Kunden PCs und Server konfektioniert und zusammengeschraubt und ausgeliefert hat. Das macht heute, glaube ich, keiner mehr. Heute bestellt man sowas von der Stange. Ich habe irgendwann gedacht, okay, der Beruf entwickelt sich weiter. Habe dann berufsbegleitend nochmal Informatik studiert, um Eintrittskarte in andere Jobs zu bekommen. Habe dann die Rollen, in denen ich gearbeitet habe, hießen mal Systemadministration, mal DevOps. Ich habe auch mal ein bisschen IT-Projektmanagement gemacht. In meinen Augen ist das alles sehr ähnlich. Also wenn ich Sysadmin sage, sind DevOps immer mit gemeint, weil inzwischen hat sich das Berufsbild dahin gewandelt. Ja, während ich am Anfang viel IT für externe Kunden gemacht habe, bin ich irgendwann im Hochschulrechenzentrum an der Uni gelandet, habe da 8 Jahre verbracht und mich quasi um die eigene IT im Haus gekümmert. Und ganz frisch, seit 1,5 Wochen, arbeite ich als Technical Account Manager für die Firma Red Hat.
Dirk. Ja, ich bin Dirk, ich bin der alte Sack hier im Bund und bin verheiratet, habe einen Hund namens Frieda und ein Pferd namens Java. Java musste neulich den Stall zügeln und als guter Informatiker sagt man dazu Java-Migration. Genau, ich mache seit 27 Jahren Linux oder so, spiele auch mit Containern rum seit ein paar Jahren. Bin Community-süchtig, deswegen bin ich hier. Freue mich, dass so viele von euch gekommen sind. Und wenn ihr mehr über mich oder mit mir erfahren wollt, gibt es da einen Link. Da findet ihr auch den Podcast, den Sujeevan und ich zusammen machen. Und ein paar andere Sachen mehr auch noch. Herr Kapellmeister, danke. Ich komme aus Wanne-Eickel und alle Leute, die sich wundern, Wanne-Eickel, das gibt's wirklich, das ist nicht nur ein Märchen. Bin also im Ruhrgebiet groß geworden, habe in Bochum und Dortmund studiert und in verschiedenen Rollen in verschiedenen Städten gearbeitet. 2008 bin ich in die Schweiz gegangen und arbeite seitdem dort, also seit mittlerweile 15 Jahren. Und momentan arbeite ich für die drittstärkste Marke der Welt oder die stärkste Marke Europas, die Swisscom, als Teamleiter Customer Design und Delivery. Und unten drunter seht ihr so eine Liste von Rollennamen, die ich bis dato inne hatte. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich so ein Berufsleben eines Computerfuzzis durchaus verändern kann.
Genau, und dann bin ich hier noch da. Ich bin der Jungspund quasi in der Runde mit knapp 30. Ich bin
über 30.
Genau. Genau, gut, dich kenne ich auch schon ein paar Jährchen. Da war ich noch 18, dann habe ich dich gesiezt. Genau, ich komme aus Castrop-Rauxel, das gibt's auch wirklich. Das ist lateinisch für Wanne-Eickel, sagt er dir immer. Für die, die nicht wissen, wo es ist, das ist im Ruhrpott, direkt neben Wanne-Eickel. Und ich bin Solutions Architect, das ist eine Pre-Sales-Rolle, eine technische Pre-Sales-Rolle. Ich bin also da und erzähle den Kunden, welche Features und Funktionen sie in dem konkreten Fall mit GitLab dann eben haben, um dann DevOps zum Beispiel dann umzusetzen. Und weil mich die IT auch manchmal ankotzt, bin ich auch Läufer. Deswegen sieht man mich hier bei so einem Ultramarathon vor dem Computer weglaufen. Mach weiter. Genau, so, ich habe aber nicht direkt mit so einer Rolle angefangen und mein Punkt, weswegen ich das hier auch so ein bisschen zeige, ich war immer über die Zeit immer so ein bisschen unzufrieden. Ich habe, also unzufrieden mit den Jobs, die ich hatte. Und so hatte ich erstmal so ein duales Studium gemacht, habe dann noch Vollzeit gearbeitet, habe dann wieder studiert und gleichzeitig Teilzeit gearbeitet und habe halt vor allem halt irgendwie, war eigentlich als Entwickler eingestellt, habe irgendwie nicht so wirklich als Entwickler gearbeitet, weil ich gemerkt habe, das stört mich, das stört dich, das stört dich, das muss ich jetzt fixen. Das durfte ich zum Glück auch, deswegen habe ich nie das gemacht, was ich eigentlich machen sollte. War dann halt mehr so eine CI/CD-Gedöns halt gemacht über die Jahre und irgendwann dachte ich so, ja, irgendwie, ops, will ich auch mal ausprobieren, habe ich dann auch mal gemacht, aber mehr so als Consulting, habe gemerkt, auch nicht so geil und dann dachte ich so, ja gut, Sales ist auch ein bisschen komisch, aber geht auch in der richtigen Firma mit dem richtigen Produkt und bin da eigentlich ganz glücklich, weswegen bei mir zumindest der Fokus auch so ein bisschen mehr da ist, es gibt nicht nur Dev- und Ops-Stellen, es gibt auch viele andere Rollen, die man sich angucken kann, wenn man irgendwie zufrieden ist und unzufrieden ist.
Die man scheiße finden kann.
Genau. Genau.
Vielleicht ein Wort dazu, wo wir uns kennengelernt haben. Sujeevan und ich, wir haben uns das erste Mal auf den, also wir kennen uns ungefähr über Ubuntu Users und wir haben uns live gesehen auf der Open Rhein-Ruhr, die hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Sowas wie meine Heimatkonferenz. Es liegt an dir, Birgit. Den Jörg kenne ich schon sehr, sehr lange übers Internet und wir haben uns das erste Mal hier auf den Linux Day in Dornbirn, das ist in Österreich, kennengelernt. Und Botschaft ist, wenn ihr Leute kennenlernen wollt, kommt zu solchen Veranstaltungen. Und sprecht nicht nur mit den Leuten, mit denen ihr da seid, sondern sucht euch Leute, die ihr noch nicht kennt, uns vielleicht. Oder andere.
Tut's
und
nicht.
Und kommt mit denen ins Gespräch. Oder tut's besser nicht. Ja, das ist je nachdem, von wo man guckt. Genau.
Ja. Warum sollte man nun nicht in der IT arbeiten?
Ja. Dirk. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Das ist das sogenannte Sysadmin-Paradox. Wenn nichts läuft, sagt der Chef, warum zahle ich euch so viel? Es läuft doch nichts. Und wenn alles läuft, sagt der Chef, wofür zahle ich euch? Es läuft doch alles.
Wer kennt das Gefühl? Ihr seid alle Admins,
doch,
oder?
Ich hoffe nicht so viele. Das ist auch dann gleich eine der Geschichten, weshalb es nicht so schick ist, in der IT zu arbeiten. Der Dankbarkeitslevel ist relativ niedrig. Ja. Also wir sprechen von System Engineering, Systemadministration eigentlich und nicht so über die Applikationsentwicklerwelt.
Also wenn ihr euch vorstellt, dass ihr in einer Support-Rolle arbeitet oder quasi externe Kunden habt, wo ihr als Admin oder Consultant hingeschickt werdet, um dort Probleme zu lösen, ist es ganz oft so, ihr kommt dort an oder ihr werdet gerufen, weil dort etwas nicht funktioniert. Wenn ihr dort ankommt, sind die Leute häufig sauer, weil sie können ihre Arbeit nicht machen, es funktioniert etwas nicht und sie projizieren ihren Frust erstmal auf euch. Ihr seid in ihren Augen schuld. Und wenn ihr vor Ort beim Kunden seid, habt ihr nicht das Glück, wie viele Supporter im Helpdesk, wo man euch ja nicht sieht, wo ihr vielleicht die Augen verdrehen könnt, einfach mal stark ausatmen könnt, das Mikro auf Mute stellt und ein bisschen selber vor euch hinzufluchen. Ihr kriegt das erstmal volles Brett ab. Und wenn das dann schafft, diese Situation zu beruhigen, indem ihr sagt, naja, ich bin ja vielleicht nicht schuld, dass es nicht geht, ich bin ja hier, um Ihnen zu helfen, und ihr schafft es, das Problem abzustellen, erwartet keinen Dank, weil ihr kriegt dann meistens nur zu hören, ja, das ist ja der Normalzustand, so hätte es ja die ganze Zeit sein sollen. Und das ist nicht nur so, wenn ihr jetzt bei externen Kunden seid, die vielleicht in ganz anderen Branchen arbeiten und dadurch einen noch viel geringeren Zugang zu IT und Technik haben, das ist auch häufig in unserer eigenen Branche so, dass wenn ihr in Sysadmin-Rollen arbeitet, ja, häufig auch mit Hohn und Spott und Gemecker überzogen wird. Für mich ist gerade hier die letzte Spalte ganz ausschlaggebend. Wir Sysadmins versuchen, unseren Job einfach gut zu machen und dadurch mögen uns viele andere nicht, weil wir ihnen immer sagen, was sie alles falsch gemacht haben, dass wir unseren Job nicht richtig machen können.
Das ist so. Ja. Ah, der Mittelfinger ist symptomatisch. Also, der wird nicht wirklich gezeigt, aber schon verbal geäußert zum Teil. Ja. Eigentlich haben wir schon gesagt, die Arbeit wird häufig sehr gering wertgeschätzt. Die IT wird häufig als Cost-Center gesehen, also da, wo nur Kosten verbrannt werden. Es wird selten als Profit-Center gesehen, also da, wo Einnahmen generiert werden. Wenn ihr nicht gerade in einer IT-Bude arbeitet, wo IT das Kerngeschäft ist, tragt ihr eigentlich nur zu einem Kerngeschäft bei. Und deswegen seid ihr diejenigen, die die Kosten reduzieren müssen, damit das Kerngeschäft höhere Gewinne macht. Und wie im Vorfeld schon gesagt, wenn was schief läuft, seid ihr die Verantwortlichen. Häufig. Das muss man erstmal abkönnen.
Ja, was ich da selbst halt sehe, ist, ich rede halt sehr, sehr viele mit großen deutschen Kunden. Das hatte ich für die Leute, die in meinem Vortrag vorhin da waren, das erzähle ich jetzt nochmal. Es ist halt auch immer so, dass halt das mit dem Koststelle ist, finde ich auch immer der interessante Punkt, weil Deutschland hat ja sehr, sehr viel Industrie. Das sieht man dann halt also so, ja, es ist schön, dass ihr schöne Maschinen oder sowas baut, aber ihr seid jetzt schon eine Software-Company. Das haben viele noch nicht verstanden. Und das merkt man dann halt auch bei der Developer-Productivity oder Developer Operations, Mitarbeiter Experience, so quasi, wie angenehm ist das überhaupt zu arbeiten, statt das darauf auch mal zu gucken, was halt viel zu selten passiert, wo ich dann denke so, man könnte jetzt Sachen verbessern. Das würde mich jeden Tag eine Stunde Zeitersparnis bringen, wird aber nicht gemacht, weil ja, ist halt nur IT, ne?
Ja. Zusätzlich möchte ich habe viel in Banken gearbeitet und in der Bank ist es so, dass viele Banken noch nicht verstanden, dass das Softwareunternehmen sind mit einer Bankenlizenz. Die Prozesse in der Bank laufen alle über IT und sind ohne IT heutzutage nicht mehr möglich. Es bringt keiner mehr eine Aktie in Schriftform vorbei. Die kann man nicht innerhalb von 5 Sekunden oder einer Millisekunde traden. Das geht nicht. Ohne IT funktionieren Banken heute nicht mehr. Und viele andere Geschäftsfelder auch nicht. Aber in den Köpfen ist noch das alte Denken drin, dass das ja nur Kosten verursacht. Genau.
Und das denkt, finde ich, auch viel zu wenig. Wird viel zu wenig daran gedacht, dass Dinge auch kaputt gehen können. Wir wissen, alles, was Strom braucht, geht früher oder später kaputt. Kunden blenden das ganz oft aus. Sie sagen, es funktioniert ja, das ist gut. Für den Fall, dass es mal nicht mehr geht, brauche ich ja nicht vorsorgen. Das führt häufig dazu, dass sie enormen Stress haben, sobald irgendwas kaputt geht. Und das muss nicht gleich, das kann so etwas Furchtbares sein wie in einem Just-in-Time-Werk, steht das Band, dann kostet es das Unternehmen enorm viel Geld. Das kann auch so etwas Einfaches sein. Ein Bestattungsunternehmen kann keine Einladungskarten mehr drucken, weil der einzige Drucker in dem Büro nicht mehr geht. Und man ihnen sagt, ja, wir haben aber leider keinen auf Lager. Hättet ihr euch doch noch mal einen in den Schrank gelegt. Aber das muss man dann aushalten.
Ja, ich habe dazu auch noch eine lustige
Story. Du willst auch noch was sagen? Was soll das?
Yeah, genau. Bei einigen Firmen gibt es natürlich schon, dass es erkannt wird, was funktioniert und was nicht, oder dass es wichtig ist, weil du gerade Just-in-Time-Delivery oder Band halt genannt hattest. Hatte bei einem anderen Kontext mal von einem Kunden gehört, der hatte dann, oder ein Kollege dann aus meinem Team, hatte dann gesagt so, ja, also, wenn die Datenbank da nicht mehr läuft, dann müssen wir die Polizei rufen.
Ja.
Weil dann halt die Lagerstätte oder das Lager nicht mehr befüllt werden kann, weil die LKWs die Autobahn voll machen. Dann muss dann halt die Polizei gerufen. Also einige verstehen es.
Ja,
manche.
Wenn man zu einem Job geht, morgens zum Empfang geht, da sein Gehirn abgibt, den ganzen Tag im Büro bleibt und das Gehirn dann wieder abholt, wenn man nach Hause geht, ist man in IT falsch. Sorry, das zu sagen. Arbeitsinhalte ändern sich hoffentlich ständig. Das macht den Job auch interessant, finde ich. Also für mich ist das spannend. Deswegen bin ich noch da. Also kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was uns da überhaupt hält. Es gibt relativ häufig mit zunehmendem Wechsel auch viel, viel schneller Paradigmenwechsel in der IT. Also ihr habt alle, kennt Betriebssysteme, ihr kennt mittlerweile Container, ihr kennt Orchestrierungslösungen, ihr kennt SaaS-Lösungen. Da tut sich wahnsinnig viel. Und um da mitmachen zu können, muss man ständig neu lernen. Aber man fängt bei jeder neuen Technologie relativ weit unten an. Und das kratzt am Selbstverständnis. Ich mache 27 Jahre Linux, ich bin da gut drin, nicht brillant, aber gut. Und in den neuen Themen bin ich Anfänger. Da muss man auch erstmal zurechtkommen. Wenn man das nicht möchte, ist vielleicht IT der verkehrte Sektor.
Ja, und man hat keine Wahl. Also auch wenn man glaubt, man ist in einem Unternehmen, wo man nicht dazu gezwungen wird, sich weiter zu verändern und glaubt, man könne es damit in die Rente schaffen. Der Markt kann sich so schnell verändern, dass die Tätigkeit, die man ursprünglich gelernt hat, in diesem Bereich einfach nicht mehr gebraucht wird. Man ist dann nicht mehr erforderlich. Wer glaubt, heute noch sein Geld verdienen zu können, indem er für Kunden customized PCs zusammenschraubt, so wie ich das kurz nach der Ausbildung noch gemacht habe, der wird kein Geld mehr verdienen. Niemand ist heute mehr bereit, in einen Laden zu gehen und zu sagen, ja, bau mir doch mal einen Office-PC zusammen, bei deinem Stundenlohn kostet mich der dann 3.000 Euro. Wenn ich für 600 Euro einen Notebook in jedem Einzelhandelsgeschäft kaufen kann, dass sie genau die gleiche Arbeit macht.
Das kennt ihr vielleicht auch, dass man in der IT häufig mit lernresistenten Personen zu tun hat. Wenn Experten mit Nicht-Experten reden, ist das sehr, sehr schwer. Es ist auch schwer, in einem homogenen Team zu arbeiten, wo alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, weil alle Leute unterschiedliche Erfahrungswerte haben und unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wenn man Glück hat, hat man ähnliche Social Skills. Wenn man Pech hat, ist das ein täglicher Kampf. Und es ist schwierig bis unmöglich, mit Nicht-Fachleuten über euer Aufgabengebiet zu sprechen. Das betrifft insbesondere eure Familie. Machst du mal einen weiter, bitte?
Ja.
Und da gibt es hier dieses Bild, wo der Zeichner seiner Familie beibringen wollte, was er in der IT so tut. Und dass er halt nicht Notebook und Drucker macht, sondern dass er Backend-Systeme mit verteilten Load-Balancern, was nicht sonst noch alles macht. Ich konnte meinen Eltern nie erklären, was ich beruflich tue. Irgendwas mit Computern. Das kann auch am Selbstverständnis nagen, nur dass ich es gesagt habe.
Ich bin eine Zeit lang dazu übergegangen, wenn man auf solchen Social Events ist, Beispiel Osterfeuer im heimischen Dorf und ich werde gefragt, was machst du eigentlich beruflich, habe ich häufig gesagt, ich bin Obsthändler. Dann war das Gespräch vorbei und ich fühlte mich gut. Wenn ich gesagt habe, ich arbeite in der IT oder ich mache was mit Computern, war die nächste Frage, oh, ich habe da mal eine Frage, bei meinem Laptop geht Folgendes nicht, ich kann nicht drucken. Und ich dachte immer, ich habe seit 12 Jahren an kleinen Systemen nichts mehr dran gemacht, ich bin froh, wenn ich die selber bedienen kann. Und das ist aber genau das, was Dirk meinte. Das, was wir im Hintergrund machen, ist für die meisten Menschen, die nicht aus unserem Fachbereich kommen, im besten Fall schwarze Magie.
Ja. Also ich arbeite für einen Telekommunikationsprovider im Business-to-Business-Bereich, im Banking-Bereich. Das Hauptbusiness ist Verkaufen von Mobiltelefonen, Mobilfunkverträgen, Internet zu Hause und IPTV. Und Leute fragen mich, du arbeitest doch bei Swisscom, kannst du mir mal hier beim Handy helfen? Ja. Du arbeitest doch in der Bank, hast du Ahnung, wie ich da Geld überweisen kann? Ihr bekommt den Punkt, oder? Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu erklären, was man eigentlich tut.
Ja, meine Story ist da, ich habe ein Buch über Git geschrieben und irgendwann hat mein Vater dann nochmal gefragt.
Keiner bewegt sich.
Irgendwann hat mein Vater dann auch gefragt, was ist, der wollte das irgendwie irgendwelchen Verwandten aus dem Ausland oder so schicken, weil er stolz ist oder so, warum auch immer. Und
kommt auf dich stolz.
Und hat dann gefragt, ja, was ist denn das überhaupt, damit er irgendwie so ein Facebook-Posting oder so machen kann. Ich so, ja, hab so versucht, so ein bisschen zu erklären. So, weil wenn man, ich meine, Versionsverwaltung zu ganz fremden Leuten zu erklären, ist halt relativ einfach, weil so, ja, okay, ja, eine Schularbeit oder Uniarbeit oder sowas, hast du schon mal schon V1, V2, V3 gemacht, aber bei so meinem Vater war es dann ein bisschen schwierig. Und am Ende hat er dann Posting auch noch gemacht. Mein Sohn hat sein erstes Buch geschrieben, irgendwas mit Computern.
Um mal ein Beispiel dafür zu bringen, wie sich die IT in den letzten Jahren verändert hat, habe ich mal hier diese Folien gehijackt. Das darf ich. Ich habe den Autoren gefragt, ob ich das darf. Wenn ihr auf den Grafiken guckt, ganz links seht ihr Großrechner. Das waren, die Alten erinnern sich, zentrale Systeme, wo Endgeräte, sogenannte Terminals vom Hausmeister aufgebaut wurden, die einfach so funktioniert haben. Alles lief auf diesem zentralen System. Dann hat eine Evolution stattgefunden. Wir sind in den kleinen Serverbereich gewechselt. Da gab es mehr davon. Also von diesen Großrechnern gab es vielleicht ein, maximal zwei pro Firma. Dann sind wir in den kleinen Serverbereich gewandert und da gab es viele, viele Server in den Unternehmen. Physische Server. Warum sagt man eigentlich immer physikalisch? Das sind physische Server. Physische Server. Und das waren schon deutlich mehr, als es Großrechner gab. Dann kam das Zeitalter in Anführungsstrichen, was noch nicht ganz abgeschlossen ist, der virtuellen Maschinen. Und es gab noch mehr virtuelle Maschinen, als es schon Server gab. Und jetzt sind wir in der Containerzeit angekommen. Eigentlich müsste man da noch mit SaaS erweitern und PaaS, wenn man will. Jetzt sind wir in der Containerwelt und wir haben noch mehr Einzelgeräte davon, die wir verwalten müssen. Genauso wie sich die Anzahl der Systeme verändert hat, hat sich die Laufzeit der Systeme verändert. Ein Großrechner hat man einmal eingeschaltet und dann höchstens abgeschaltet, wenn er verschrottet wird. Server sind wahnsinnig lange gelaufen, bis sie abgeschrieben waren. VMs werden mittlerweile im Tagestakt neu deployed, wenn man es gut gemacht hat. Manchmal sogar im Stunden-, Minutentakt. Und Container, ja, Container sollten so gebaut sein, dass man die im Sekundentakt neu bauen kann und auch runterfahren und hochfahren kann, ohne dass es größere Probleme macht. Also die Laufzeit der einzelnen Komponenten hat sich stark verändert. Die Anzahl der Leute, die sich um diese Systeme kümmern muss, ist nicht so stark mitgewachsen. Und die letzte Folie, das kann man nur erreichen, wenn man automatisiert. Und ihr seht vielleicht, und die Linie, ich finde die Grafiken deswegen relativ gut, dass am Anfang Automatisierung gar nicht so ein großes Thema war. Dass das Thema aber immer wichtiger wurde, als es immer mehr Geräte gab, immer mehr Entitäten gab, um die man sich kümmern musste. Und wo es mit der gleichen Anzahl Leute einfach viel, viel mehr Einzelelemente gab, die man betreuen sollte. Und wenn man sich mit älteren Sysadmins unterhält, die können Shell-Scripting, wenn sie Glück haben, aber die haben keine Ahnung vom Programmieren. Die haben keine Ahnung vom Automatisieren. Das müssen sie alles lernen, weil sich halt die Umwelt verändert hat.
Also sollte ich da noch was zu sagen?
Du kannst ja gerne noch was zu sagen, du bist ja auch Redner.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Also am Anfang, warum sollte man programmieren können? Ich habe Fachinformatiker für Systemintegration gelernt, weil ich mich für einen schlechten Anwendungsentwickler halte und das auch tatsächlich bin, konnte mich aber irgendwann nicht mehr davor drücken, zu lernen, mit welchen Werkzeugen arbeiten eigentlich die Entwickler und wie kann ich die benutzen, um meinen Job auch besser zu machen. Wenn man immer nur einzelne Server verkauft, dann ist der Arbeitstag schön gefüllt. Ich baue ja die Hardware zusammen, installiere ein Betriebssystem, Mittagspause, danach einpacken, fürs Shipping vorbereiten, Feierabend. Plötzlich stehen da 12 Maschinen oder 30 oder wie viel auch immer. Oh, jetzt könnte der Tag ein bisschen länger werden, das mag ich nicht. Also muss ich mir was einfallen lassen, dass es schneller geht. Heute ist das selbstverständlich. Als ich angefangen habe mit dem Beruf, war daran noch überhaupt nicht zu denken. Und ich bin sicher, ich habe noch viele Jahre vor mir, ich bin ja noch nicht so ein alter Mensch, dass sich da auch noch vieles ändern wird, wo ich auch immer wieder dazulernen muss.
Genau. Und wir haben schon ein bisschen die Slide gespoilert. Mein Punkt, der mich vor allem hauptsächlich stört, ist gar nicht so sehr die Technik oder die anderen Leute außerhalb des eigenen Teams, sondern auch mal zu gucken, wie es im Team ist. Und ich hatte gefühlt ständig, zumindest bei früheren Arbeitsstellen, den Fall, dass ich irgendwie immer mal mit irgendwelchen toxischen Nerds zu tun hatte. Wer von euch kann da mit zustimmen, irgendwelche toxischen? Also die nicht sich melden, sind wahrscheinlich toxisch.
Oder keine Nerds.
Oder keine Nerds. Genau. Nee, also so ein paar Sachen, die kann ich grundsätzlich verstehen. Ich glaube, ich bin manchmal dann auch so, zumindest die Punkte, die ich hier so aufgeschrieben habe, so ein typisches Told-You-So. Ich meine, wer hat schon mal ein Told-You-So gesagt? Wahrscheinlich irgendwie so, also, ne? Das ist ja manchmal auch notwendig und gut, einfach nur um die Wichtigkeit zu zeigen, weil damit halt die IT nicht weiterhin die Kostenstelle ist. Aber wenn man gerade ein Problem hat, dann hilft das nicht, also irgendwie ein Outage zum Beispiel hat, dann hilft es nicht zu sagen, ja, ich habe es ja gesagt. Weil dann ist es halt so, ja, lass uns erstmal gucken, dass wir das Ganze mal fixen. Und dann reden wir mal, so ein Postmortem zu machen zum Beispiel. Und dann zu gucken, so, okay, was war das jetzt? Und das sind dann aber meistens irgendwelche Besserwisser. Ich hatte dann früher einen gehabt, der war dann halt so ziemlich so, wenn ich den dann irgendwas gefragt habe, weil ich was nicht wusste, der war dann halt immer so, ja, also, ich sag das jetzt mal so. Und halt sehr von oben herab dann drauf geguckt. Und dann hatte ich halt überhaupt keine Lust, darüber zu diskutieren. Oder halt, obwohl man eigentlich technisch sehr, sehr weit ist, und also die andere Person, aber halt überhaupt nicht menschlich in der Lage ist. Wo ich dann denke, so, erzähl es doch einfach ganz normal.
Und, ja. Wer von euch kennt das, wenn er mal im Team oder im Internet nachfragt, ich habe ein Problem mit X, könnt ihr mir bitte dabei helfen? Und wo die erste Antwort ist, oder 90% der Antworten sind, warum setzt du nicht Y ein?
Das ist so wenig, das hätte ich nicht.
Also, das typische Besserwisser halt.
Ja, yeah, genau. Und das ist auch schon so ein Punkt, der mich dann halt ziemlich nervt. Das habe ich dann teilweise dann auch den Führungskräften dann halt genannt. Und die haben das dann, ich weiß jetzt nicht, wie bei euch so die, würde mich zumindest interessieren, wie bei euch so die Einschätzung ist. Das war dann halt häufig dann eher so, dann so, dass ich damit umgehen kann, wenn andere Person toxisch ist. Und kurz danach habe ich gekündigt. Aber auch wegen anderen Gründen, aber auch. Aber das ist dann halt so, wo ich dann denke, so, ja, das ist jetzt halt so wieder so, okay, eigentlich muss man doch um den toxischen Person kümmern. Wenn eine Person mich anschreit, weil ich irgendwas nicht weiß, einfach nur, weil ich es nicht weiß, dann ist das ein bisschen, habe ich da keinen Bock drauf. Definitiv nicht. Und genau, und das spielt dann nochmal mit rein, dass Komplexität geil ist. Das kenne ich von mir selbst auch, zumindest früher. Habe halt viel gerne irgendwelche komplexen Sachen gemacht. Ich mein, hier wahrscheinlich auch viel, also ja, irgendwie was Komplexes geworden, richtig cool. Aber es ist halt unwartbar. Und dann, das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo dann halt viele Leute sitzen, so von wegen so, ja gut, ich gucke jetzt mal, dass ich unersetzbar bleibe. Und wer glaubt, dass er unersetzbar bei der Arbeit ist?
Was machst du, wenn ich fragen darf?
Ich möchte das auch machen, danke. Kobold, sehr schön. Kobold.
Genau, und da spielt halt auch der Punkt so mit rein, mit ja gut, irgendwer kommt da Neues rein und klaut mir die Arbeit. Ich war dann irgendwie als Consultant extern bei einer Firma und ich war dann mit Abstand der Jüngste dann auch noch. Und
ja.
Und die waren dann aber halt, die haben halt sich nicht weiterentwickelt, was dann halt nicht nur an den Personen liegt, sondern auch an der Firma, an der Struktur, wie es dann da gebaut wird, so eine Learning Organization zu bauen. Und Firmen, die das nicht machen und das nicht embracen auf Deutsch.
Umarmen, annehmen.
Ja, so aufbauen dann halt eben, dass du dann halt dafür motivierst, dann auch also von der Firmenstruktur her ständig weiterzulernen und weiterzumachen. Dann sitzen halt hin und automatisieren dann halt nicht. Und dann hat man wieder die Probleme, die man so hat. Und ja, der andere Punkt, glaube ich, den ich noch nicht gehört. Code dokumentiert sich selbst. Wer hat das noch nicht gehört? Ich glaube, da muss man fast nicht viel mehr zu sagen.
Also wir neigen natürlich auch zum Overengineering. Ne? Wir machen alle unseren Job gerne. Und wir lieben Technologie. Und wir müssen uns manchmal auch von anderen bremsen lassen. Das ist nicht nur bei toxischen Nerds so. Also da ertappe ich mich auch selber bei.
Gilt natürlich auch außerhalb des Teams.
Vielleicht bin ich auch ein toxischer Nerd, das kann natürlich auch sein.
Also es gibt ja auch diesen Standardspruch, keep it simple, keep it stupid. Wenn man wissen möchte, ob die eigene Lösung diesen Maßstäben gerecht wird, geht einfach mit eurer Lösung zu euren Kollegen, zeigt sie ihm und fragt, würdest du das so betreiben? Fragt nicht Dirk, der sagt immer nein. Aber wenn ihr zusammen im Team arbeitet, zeigt es euren Kollegen, tut Gutes, redet darüber und wenn die sagen, ja, wenn du im Urlaub bist oder wenn du krank bist, dann traue ich mir zu, das auch zu betreiben oder im Fehlerfall ein Troubleshooting zu machen, dann seid ihr schon ganz weit gekommen. Vor allem ist der Chef dann nicht ganz so sauer, wenn ihr ihm sagen müsst, das ist so ein Gefuckel, dass wir das je in Betrieb genommen haben. Wir müssen den jetzt leider erst wieder ausgraben und aus der Kiste holen. Das weiß hier sonst keiner, wie es funktioniert.
Genau. Und dann, wenn ich genervt bin, gucke ich auf meinen Bankaccount oder auf meinen Lohnzettel und denke so, passt schon.
Ein Teil des Gehalts ist Schmerzensgeld, der Teil ist variabel.
Und wenn, dann kann man immer noch wechseln und woanders hingehen, wenn es einen zu sehr stört. Die Flexibilität haben wir in der IT ja und da bin ich echt froh drum.
Ja, kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Warum wir es trotzdem tun. Genau. Ja, was man so braucht, um in der IT zu arbeiten, ist Grundlagenwissen. Man braucht so ein bisschen Spezialwissen, ein bisschen mehr vielleicht. Es hilft abstraktes Denkvermögen. Es hilft, wenn man Soft Skills hat, soziale Soft Skills. So mit Menschen kann und so.
Schwierig mit dir.
Mit mir sowieso. Und zunehmend wichtiger wird, dass man einigermaßen gutes Rechtsverständnis hat. Weil wir sind an der Schaltstelle oft unterwegs, wo sich Rechtsstreitigkeiten ergeben. Also gut, im Bankenbereich kann sich das jeder vorstellen, aber es gibt durchaus auch Gelegenheiten, wo man als normaler Mitarbeiter mit Rechtsverstößen zu tun hat. Und gerade im Bereich der IT muss man relativ gut verstehen, was man da tut. Man muss die Paragraphen nicht kennen, aber man muss verstehen, was man da tut.
Seit ein paar Jahren haben wir ja die DSGVO hier in Europa. Und was davor schon galt, wird mittlerweile auch durchgesetzt. Und wenn ihr im Bereich Systemadministration, DevOps, Engineering arbeitet, seid ihr mit dafür verantwortlich zu schauen, ist das, was auf euren Systemen deployed wird, was ihr betreiben sollt, in diesem Rechtsrahmen. Wenn ihr dabei so etwas seht, dass Logdateien geschrieben werden, wo persönliche Daten drinstehen, die sich im Document Root des Webservers befinden, dann müsst ihr den Finger heben und sagen, das ist so nicht richtig. Das dürfen wir so nicht machen. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, deployt ihr sowas auch gar nicht erst, wenn ihr von so etwas wisst. Sondern sagt direkt, nein, das ist nicht okay. Das setzt aber ein gewisses Grundverständnis voraus. Und das ist nicht immer ganz leicht. Als technisch begabte Person ist man von dem Fachgebiet Jura schon ein Stück weit weg. Und da kommt es dann auch wieder zu den Soft Skills. Auch nicht jeder Jurist kann wirklich gut erklären, was Sache ist, so dass wir es verstehen. Ich möchte bei Soft Skills auch noch mal einhaken, weil ich fand das ganz spannend. Ich hatte zu Beginn meines Berufslebens leider sehr wenig davon. Ich bin dann zu meinem Chef gegangen und habe Lösungen vorgeschlagen. Ja, ich weiß, du glaubst, es ist immer noch nicht besser geworden. Dann gehen Techies zur Geschäftsführung oder zu den Leuten, die Geld ausgeben wollen und argumentieren, wir brauchen unbedingt Ansible. Das ist cool. Das ist der letzte heiße Scheiß. Oder heute sind es Container. Wir müssen unbedingt Container machen. Und der Chef fragt, wieso? Warum? Ich verstehe das nicht. Im besten Falle gibt er euch das Geld, weil er sagt, okay, wenn ich ihm Geld gebe, geht dieser gruselige Mensch wieder in seinen Keller. Dann ist weg. Versucht, die Sprache eures Gegenübers sprechen zu lernen. Erzählt ihm solche Dinge wie, wir können Routineaufgaben wegautomatisieren, dadurch schaffen wir mehr Freiraum, um noch mehr neue Projekte und spannende Services deployen zu können und unseren Umsatz zu steigern.
Also, okay. Recherchetipp für nach dem Vortrag, sucht mal nach Buzzword-Bingo.
Ja, unbedingt.
Genau, und was mir halt auch noch so wichtig ist, hat es ja vorhin schon mal angedeutet, ist, wir haben jetzt ja vor allem von den beiden Kollegen halt vor allem so die Sys-Admin-System-Engineering-Ecke angeguckt. Ich kam ja auch aus der Dev-Ecke und es gibt ja nicht nur die Ops-Ecke. Und es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, die man vor allem, wenn man jetzt eher jünger ist, aber auch wenn man nicht jung ist, Dirk, kann man halt auch andere Sachen mal angehen und auch während der Karriere, auch wenn man, ich wollte jetzt, wenn man schon 30 ist sagen, aber wenn man schon älter ist, dann ein paar Sachen dann ausprobieren, auch wenn es eine andere Sache ist, weil mir hat dann halt auch jemand gefragt, dann, ja okay, aber du machst ja jetzt wieder was ganz anderes als vorher. Du hast ja jetzt irgendwie den vierten Job in 3 Jahren oder sowas oder in 4 Jahren. Nicht so, ja, aber die anderen haben mir halt nicht gepasst. Ich probiere dann halt aus, weil ich sehe halt sehr, sehr viele Leute, und das finde ich irgendwie sehr kritisch, die irgendwie Anfang 20 sind oder 25 sind, die dann halt so sagen, so, ja, nee, ich habe das jetzt, habe ja Entwickler gelernt und das mache ich jetzt einfach weiter, aber eigentlich habe ich keine Lust so wirklich drauf, wo man ja irgendwie nur damit beschäftigt ist, Bugs zu fixen oder sowas. Und oder diese Undankbarkeit von einer Führungskraft. Und also, ja, es gibt halt auch andere Sachen. Ich meine, ich habe halt so ein Consulting-Life auch mal gemacht vor 1,5 Jahren. Das war schlimm. Weil ich dann halt jeden Morgen aus Castrop-Rauxel nach Karlsruhe gefahren bin und am Freitag zurück. Und dann war ich halt, Samstag war danach Repowern angesagt und dann am Sonntag wieder, ja, mein Zug geht um 5 Uhr nächsten Morgen. Das war es 1,5 Jahre. Dann weißt du, was du nicht machen willst. Aber hat man halt auch was gelernt. Und wenn ich jetzt halt meinen jetzigen Job angucke, da habe ich halt mit sehr vielen anderen Teams dann halt zu tun, weil ich dann halt mit Kunden natürlich rede, die haben Anforderungen. Also rede ich mit Product Management, die dann halt auch dann gucken, okay, wie können wir das Produkt denn jetzt überhaupt weiterentwickeln? Was möchten die Kunden haben? Und wie verpackt man das dann halt so, dass die Entwickler, die es dann auch machen, auch richtig verstehen? Und wenn man da dann auch die Barrieren so runtersetzt, dann macht das Ganze auch irgendwie einen gewissen Spaß. Und oder halt wie meine Rolle. Ich muss den Kunden halt nicht erklären, was geht und was nicht geht, was sie vielleicht machen sollten, was sie nicht machen sollten. Und das habe ich hier als Technical Pre-Sales dann halt entsprechend genannt, halt auf technischer Ebene mit den Kunden zu sprechen. Und auch da hat man natürlich mit komischen Leuten zu tun, die dann halt so sagen, so ja, ich habe jetzt aber Konkurrenzprodukt, da ist der Button aber grün und nicht blau wie bei euch. Und so, ja, ihr habt jetzt auch eure Autos, die ihr da habt, ist der Button jetzt auch anders bei meinem Auto als bei eurem Auto. Trotzdem kommst du von A nach B, so in die Richtung. Ne? Aber da muss man dann halt auch wieder gucken, so, okay, Soft Skills dann halt wieder wichtig. Wie redet man mit den Kunden oder generell mit Leuten, um die Sachen dann halt abzuholen. Und das ist dann halt auch so, dann so, ja, es gibt andere Rollen, und die man sich halt angucken kann und machen kann, auch in der IT, wo man dann aber auch die Kenntnisse aus den vorherigen Jobs mit verwenden kann oder nützlich sind. Weil für mich war es halt super wichtig, dass ich mal die Dev-Ecke gemacht habe, die Ops-Ecke gemacht habe und alles, was CI/CD-Tooling gemacht habe, weil das ist für mich meine jetzige Rolle im jetzigen Job bei der jetzigen Firma halt sehr, sehr wichtig. Deswegen haben sie mich eingestellt, obwohl ich keine Erfahrung hatte, mit Kunden zu sprechen. Und trotzdem wurde ich halt angenommen und finde es jetzt halt super gut, zumindest in der jetzigen Form. Und so, dass auch wenn man ein paar Sachen ausprobiert und merkt, ist jetzt auch nicht so geil, hat man zumindest was gelernt, was man halt nicht machen will auf Dauer.
Ja. Vielleicht noch interessant zu sagen, wenn ihr jetzt gerade in der Ausbildung seid, ihr werdet gerade auf Jobs ausgebildet, die es in 5 Jahren vielleicht gar nicht mehr geben wird. Also das Bildungssystem hinkt der Entwicklung sehr, sehr stark hinterher. Was euch das Ausbildungssystem allerdings geben kann, ist ein gutes Basiswissen. Das Basiswissen ist wichtig. Was danach kommt, lernt ihr in der Regel am Job, im Job selber.
Ja, ich meine, du hast es ja vorhin ja erwähnt, irgendwie ne, Grundwissen, Linux zum Beispiel, ja, ist ja super wichtig. Und wenn man dann Kubernetes macht, brauchst du halt trotzdem auch noch die Basis daran. Ja. Wenn man die nicht gemacht hat, dann hilft das eigentlich, wenn man das tolle neue Tool kennt, aber halt trotzdem die Basissachen beim Debuggen halt wieder, dann so, ja, wie geht denn das überhaupt?
Das hilft auch, wenn man nicht unbedingt die technischen Details von den neuen Lösungen sich merkt, die jedes Jahr hier durchs Dorf getrieben werden. Man hört häufig den Spruch, da wird alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. Ich habe das immer festgestellt, es gab so Zeiten, da hat man Client Server Computing gemacht, da standen überall auf den Bürotischen richtige Desktop-PCs. Dann hieß es irgendwann, ach, das ist zu teuer, wir bauen lieber große Terminal-Server und stellen kleine Synth-Clients dahin. Dann hieß es irgendwann, ein guter Synth-Client kostet mittlerweile genauso viel wie ein Desktop. Wir stellen wieder überall Desktops hin, dann braucht man nicht so teure Server. Irgendwann hat man gesagt, jetzt gibt es eine ganz neue Innovation, wir machen Desktop-Virtualisierung. Und ich sagte, naja, der User sieht das Bild woanders, das ist so ähnlich wie Terminal-Server-Computing. Wenn man dann ein Gespür für entwickelt, dann kann man auch neue Technologien schneller einordnen, in welche Bereiche die gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also rasend viele echte Innovationen haben wir nicht. Ne?
Container schon.
Geht?
Ja, ein bisschen was Neues gibt es schon.
Okay, na gut.
Aber nicht viel. Gut.
So.
So genug gerentet.
Ja, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf. Der Job in der IT ist undankbar, keiner mag uns. Das Wissen veraltet schnell, wir müssen ständig was Neues lernen. Das Gehalt wird als Schmerzensgeld empfunden. Warum machen wir das eigentlich? Was mir an meinem Job gefällt, ist, mir macht es genau Spaß, dass er so vielfältig ist. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, 40 Jahre lang immer exakt ein und dasselbe zu machen. Jeden Tag. Wie ich mit meinem Beruf angefangen habe, in kleineren Umgebungen, das seht ihr hier auf dieser Folie, das sind alles unterschiedliche Aufgabenbereiche, die man in kleinen Umgebungen in Personalunion durchführt. Man kennt sich dann in keinem Gebiet richtig gut aus, aber hält alles irgendwie am Laufen. Man hat aber die Möglichkeit zu sagen, Mensch, bestimmte Punkte davon gefallen mir besonders gut oder machen mir, ja, stoßen mich weniger ab als andere. Und dann sind diese Themen komplex genug, dort tief einzusteigen und sich zu spezialisieren und zu sagen, okay, es gibt Bereiche, da kenne ich mich richtig gut drin aus und suche mir Arbeitgeber, die bereit sind, dafür zu bezahlen.
Ja, eigentlich haben wir schon gesagt, wenn euch der Umgang mit IT nicht so viel Spaß macht, ist es vielleicht nicht so das Richtige. Also wenn man sich jeden Tag quälen muss, zur Arbeit zu kommen, ist vielleicht nicht das Richtige. Ich habe so als Leitspruch, arrangier dich oder ändere was. Also wenn ihr merkt, dass es nichts für euch ist und wenn ihr euch damit nicht arrangieren könnt, dann macht lieber was anderes. IT ändert sich ständig, das ist toll und das ist auch erschreckend. Das heißt, das Wissen, was ich heute habe, kann morgen veraltet sein. Das Wissen, wo ich heute Experte bin, da bin ich morgen vielleicht Neuling in einem anderen Bereich. Mir persönlich macht es Spaß, am Puls der Zeit zu bleiben und Man lernt viele nette Leute mit einem ähnlichen Mindset kennen. Ja, auch die beiden, aber eben auch andere. Und man hat unfassbar gute Entwicklungsmöglichkeiten. Sowohl fachlich wie auch geldlich.
Ja, und eigentlich eine Wiederholung von gerade. Und selbst wenn man genervt ist, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Rollen, viele verschiedene Firmen mit verschiedenen Mindset. Man muss nicht nur bei deutschen Firmen arbeiten, man kann auch bei ausländischen Firmen mittlerweile gut arbeiten.
Machen wir alle drei übrigens, ne?
Ja, ja. Schweiz, ja, USA, ja. Schweiz zählt nicht. Genau, und ja, wie gerade halt auch schon gesagt, ein Rollenwechsel muss nicht schlecht sein, man nimmt sehr, sehr viel mit. Und genau, von daher mein Tenor ist, also mir fällt gerade ein, wer ist hier seit mindestens 3 Jahren bei seinem Arbeitgeber?
Bei was?
Über 3 Jahre bei seinem Arbeitgeber. Und 5? Und 10?
Ui.
Nicht schlecht.
Inventar tätowiert?
Ja, guter Punkt.
Guter Einwand.
Wiederholen.
Genau, also fürs Video nochmal zur Wiederholung. Man hat, das ist ja wieder der erste Punkt. Es gibt, man kann das bei der gleichen Firma sein, aber immer wieder verschiedene Rollen haben. Das ist nämlich ein guter Punkt. Wenn man bei kleinen Firmen ist, hat man meistens immer nur die gleiche Rolle. Bei einer größeren Firma kann man dann doch eher, wir sind ja alle bei relativ großen Firmen, mit ein paar tausend Mitarbeitern oder ein paar mehr tausend Mitarbeitern.
Oder noch mehr tausend Mitarbeitern.
Ja.
Kaum.
Wo es halt dann doch sehr, sehr viele Rollen gibt und die sich auch über die Zeit natürlich dann auch immer wieder ändern. Ne? Also ich könnte mir persönlich jetzt irgendwie nicht vorstellen, 10 Jahre bei der gleichen Firma zu arbeiten, auch wenn ich mit meinem jetzigen Job zufrieden bin. Aber frag mich in 7 Jahren nochmal.
Bitte? Entschuldige bitte.
Vielleicht ist es ja deine eigene Firma.
Ach so, ja, das ist das Problem. Der Kommentar war jetzt, vielleicht ist es ja meine eigene Firma. Also ich habe auch schon überlegt, so, ja, selbstständig könntest du auch machen, dann hast du ja, bin ich ja nur mit mir selbst beschäftigt.
Ja, wie kann man dazu kommen, in die IT zu kommen? Ihr wisst sicherlich, es gibt die Berufsausbildung, die ist auch wirklich gut anerkannt, Fachinformatiker. Hier in Deutschland Plattformentwickler und Applikationsentwickler in der Schweiz. Man kann auch Ausbilder werden, kann ich nur so aufrufen, bitte kümmert euch um Auszubildende. Man kann ein Studium oder ein duales Studium machen in Informatik oder Naturwissenschaften. Man kann sich umschulen lassen, das ist immer noch möglich, wird aber zunehmend schwerer. Und früher, in meinem Alter, war es noch leicht, einen Quereinstieg zu machen. Mittlerweile wird der Quereinstieg immer schwieriger. Also man muss schon mittlerweile nachweisen können, dass man Sachen gelernt hat. Genau, das läuft euch vielleicht häufiger mal über den Weg, dass irgendwelche Recruiter, mit denen ihr zu tun habt, über Shaped People reden. Das sind so die gängigen 4. Über die man redet, das nimmt man I-shaped, T-shaped, Pi-shaped und M-shaped. I-shaped kann man sich ganz einfach merken, das ist der Fachidiot. Das ist jemand, der von einem Spezialgebiet unglaublich viel Ahnung hat und ansonsten nichts weiß. Viele Firmen suchen nach T-shaped People, das sind Leute, die ein gutes Grundlagenwissen haben. Da kommt wieder das Grundlagenwissen, was wir schon erwähnt haben und die in einem Fachgebiet relativ gut sind. Ich würde mich selber als Pi-shaped Person beschreiben. Ich kann Linux ganz gut und ich kann auch OpenShift ganz gut. Und dann gibt es noch M-Shape mit mehr Fachgebieten und mehr Buchstaben. Kenne ich jetzt nicht, wo man irgendwelche Linien nach unten ziehen kann, aber das sind die gängigen 4. Eine Sonderform gibt es noch. Würdest du weitermachen? Das sogenannte Cross-Shaped People. Cross-Shaped People haben Fach- und Führungskompetenzen. Das gibt es halt auch noch. Interessant ist, dass es in diesem Modell, wenn man über Shaped People redet, kein Shape gibt, der nur Grundlagenwissen beinhaltet. Oder, ja gut, iShape gibt es mit nur Spezialwissen, so Leute werden aber auch nicht gesucht, sondern man muss sich in irgendeiner Richtung spezialisieren. Die Spezialisierung kann sich über die Zeit ändern, aber man muss sich in Sachen spezialisieren. Und da gibt es halt diesen englischen Satz, Jack of all trades, master of none. Das heißt, dass man alles irgendwie ein bisschen macht, aber nichts richtig.
Dirk, wie gehst du denn eigentlich damit um, dich selber einzuschätzen, wo drin du tatsächlich gut bist? Viele sagen, also mir geht das so, ich weiß halt, dass ich in den Bereichen, in denen ich schon mehr weiß als nur die Grundlagenwissen, wie Virtualisierung und Linux, kenne ich halt ganz viele Menschen, die wissen noch viel mehr darüber als ich. Wie findet man seine Shapes?
Ja, man, Also ich persönlich, ich habe mich natürlich in meinen Rollen auch entwickelt und ich habe durch Jobwechsel dann auch gemerkt, dass ich auf einmal mehr Geld verdient habe und habe angenommen, dass das daher kommt, dass ich auch von irgendwas ein bisschen Ahnung habe. Und man sieht halt, was man zurückbekommt. Ich selber habe ein Buch über Linux geschrieben, mit anderen Leuten zusammen, was einen relativ guten Erfolg hat. Und habe darüber auch gezeigt, dass ich Expertise habe und die auch weitergegeben. Ich werde häufig zu Linux konsultiert und gefragt, was es da so gibt. Und so wird mir halt auch zurückgespielt, dass ich von irgendwas Ahnung habe. Ich glaube, das Gefragtwerden ist ein guter Indikator. Wenn man zu Themengebieten gefragt wird, dann hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Wissen in dem Gebiet. Ja, Tipps. Vielleicht auch ein kleiner Karrieretipp, wie man weiterkommen kann in seiner Karriere. Macht euch auf euch aufmerksam durch beispielsweise Blogposts. Wir alle drei haben Blogs. Bücher, wir beide haben Bücher geschrieben. Podcasts, das ist auch wieder wir beide. Wir beide haben Podcasts gemacht, mehrere Podcasts. Wir halten Vorträge und Workshops auf Veranstaltungen, das machen wir alle drei. Und wir haben ein LinkedIn-Profil. Warum LinkedIn-Profil? Meiner Erfahrung nach ist Xing tot. Es mögen, dass Leute anders sehen. Es ist im deutschen Raum, nicht im deutschsprachigen Raum, im deutschen Raum noch relativ weit verbreitet. Aber LinkedIn hat ihm lange den Rang abgelaufen. Meiner Berufserfahrung nach.
Ja, und die Leute, die Rekruter auf LinkedIn, die können lesen, im Gegensatz zu Xing.
Auch nicht alle. auch nicht alle. Ich habe in meiner Summary drinstehen, dass ich derzeit keinen neuen Job suche. Und dass mein Vertrauen in den Rekruter nicht so hoch ist, wenn sie noch nicht mal die Summary lesen können. Und Leute, es gibt kaum einen Rekruter, der mich darauf anspricht. Also lesen sie die Summary schon gar nicht. Also von daher, vielleicht können sie lesen, aber sie zeigen es nicht.
Ja. Aber zumindest können sie dann sehen, wenn du was, dass du kein Java-Entwickler bist.
Ja, zum Glück. Engagiert euch gerne ehrenamtlich und gerne in Open-Source-Projekten. Das sorgt auch für eure Sichtbarkeit und bringt uns alle, auch als Gesellschaft, ein bisschen weiter. Und die wichtigsten Skills, die ich euch ans Herz legen möchte, ist, lernt Englisch, lesen und aktiv schreiben und auch reden. Oder sucht euch einen Job, wo ihr es müsst, dann lernt ihr es am schnellsten. Ich habe Englisch in der Bank in der Schweiz gelernt, zumindest reden, weil ich es da musste, weil das Team international war. Technisches Basiswissen ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Versucht zu verstehen, wie Netzwerke funktionieren, versucht zu verstehen, wie Betriebssysteme funktionieren. Das braucht ihr immer wieder. Und lernt Leute kennen. Netzwerkt.
Wer hat dir schon mit jemandem intensiv gesprochen, den er vorher gar nicht kannte? Das ist nur so die Hälfte. Also es müssten
da ist
mehr
noch
sein.
Potenzial, da ist noch Potenzial.
Genau.
Ja. Ja, Fragen war durch, ne?
Fragen?
Ja, eigentlich noch eine Anmerkung. Das Mitarbeiten in Open-Source-Projekten ist nicht nur gut, weil das die Sichtbarkeit erhöht, sondern man lernt eben auch in Teams, bestenfalls in internationalen Teams zu arbeiten, und man lernt mit diesen ganzen Werkzeugen umzugehen, die man braucht, um in so einem Team zu arbeiten. Also das ist nicht neben der Sichtbarkeit, ist es auch wirklich tolle Fähigkeiten, die man da lernt, die man da braucht.
Super Hinweis, danke.
Ja, das finde ich sogar sehr wichtig, weil ich habe meine Erfahrung gemacht, dass ich so diverse Sachen aus Open-Source-Projekten dann halt gelernt habe und dann das in die Arbeit eingebracht habe. Und für die war dann so, ja, warum sollten wir jetzt dies oder jenes machen? Das macht doch keiner. Oder wir machen das schon immer so. Und dann so, ja, aber so ist es gleich ordentlich und die Qualität ist halt meistens deutlich höher, wenn man die Prozesse und die Techniken aus Open-Source-Projekten von der ganzen Verwaltung mit Review und alles richtig mal gelernt und ausprobiert hat.
Sonst noch Anmerkungen, Fragen? Dann möchte ich an dieser Stelle nur sagen, wir bringen immer auf der letzten Folie unsere E-Mail-Adressen. Die werden selten benutzt, nutzt sie. Wenn ihr Fragen habt im Nachgang, wenn ihr noch Sachen wissen wollt, wenn ihr uns kennenlernen wollt, nutzt die Möglichkeiten, sprecht uns draußen an, trinkt einen Kaffee mit uns.
Ja, dann nochmal einen kräftigen Applaus.